Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie stark unsere deutsche Sprache von jüdisch-christlichem Gedankengut durchdrungen ist. Letztlich sagt jemand, nein, das nimmst du nicht, das ist mir heilig. Es ist mir heilig. Mit dem beschreiben wir Sachen, beschreiben, die uns besonders wichtig sind. Sachen, die sich von allem anderen unterscheiden. Sachen, die wir vielleicht niemandem auslehnen, die niemand sonst brauchen darf. Und es ist erstaunlich, wie nahe, dass man mit diesem Verständnis am biblischen Verständnis von Heiligkeit eigentlich sind. Wir werden uns heute in der Predigt und in der Lesung mit dem Thema Heiligkeit ein bisschen näher beschäftigen und dann auch darauf eingehen, warum das ein Globus heute hier vorne steht. Heiligkeit, nicht nur ein Konzept aus der Bibel, sondern auch etwas, das bis in den Alltag hinein immer wieder fließt. Ich freue mich, dass wir jetzt miteinander den Gottesdienst feiern dürfen. Wir wollen miteinander beten. Heiliger Gott, wir danken dir, dass wir uns heute gemeinsam versammeln dürfen, um dich anzubeten. Du hast das Gebet gehört, das wir jetzt gesungen haben. Das Gebet für ein Erstarken von der Christenheit, vom Kommen vom Frieden und von der Gerechtigkeit. Du siehst, wo wir uns das persönlich wünschen, in unseren persönlichen Situationen. Ich bitte dich jetzt einfach, stärkst du jeden, der hier ist, sprich du zu uns und bist du anwesend in deinem Heiligen Geist. Amen. Die heutige Lesung aus dem 1. Buch Mose, Kapitel 25, Verse 29 bis 34. Eines Tages, Jakob hatte gerade ein Linsengericht gekocht, kam sein Bruder Esau erschöpft von der Jagd nach Hause. Lass mich schnell etwas von der roten Mahlzeit da essen. Ich bin ganz erschöpft, rief er. Darum bekam er auch den Beinamen Edom, das bedeutet der Rote. Nur wenn du mir dafür das Vorrecht überlässt, das dir als dem ältesten Sohn zusteht, forderte Jakob. Was nützt mir mein Vorrecht als ältester Sohn, wenn ich am Verhungern bin? Rief Esau. Jakob ließ nicht locker. Schwöre erst, sagte er. Esau schwor es und verkaufte damit sein Recht, den größten Teil des Erbes zu bekommen, an seinen jüngeren Bruder. Jakob gab ihm das Brot und die Linsensuppe. Esau schlang es hinunter, trank noch etwas und ging wieder weg. So gleichgültig war ihm sein Erstgeburtsrecht. Der heutige Predigttext ist Hebräer 12, Verse 12 bis 14. Wer eine Bibel oder eine Bibel-App dabei hat, darf gerne mitlesen. Wir lesen hier: Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Denn die lahm gewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken, sondern sollen wieder heil werden. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Der Text beginnt mit dem Wort «darum». Und immer wenn es «darum» steht, muss man schauen, was vorher ist. Denn das bedeutet, das, was jetzt kommt, steht im Zusammenhang mit dem vorher. Das vorher ist wie die Begründung für das, was jetzt kommt. Für die, die letzte Woche dabei waren, die wissen, im Text vorher geht es ums Leid. Es geht darum, dass Christen leiden Und dass der Autor schreibt, dass das Leiden eine Art und Weise ist, wie Gott sie erziehen will. Die Christen, die wir hier davon reden, sind Judenchristen, die in Bedrängnis sind wegen ihrem Glauben und die sich am Überlegen sind, ob sie nicht doch wieder möchten zum Judentum zurückkehren und dem Jesus den Rücken kehren. Für die, die die Predigt letzte Woche verpasst haben, die findet ihr auf unserer Webseite zum Nachhören. Darum, weil das Leid nicht dazu führen soll, dass man sich von Gott abwendet, sondern weil das Leid Gottes Hand ist, die einen führen und leiten will, darum soll man nicht verzagen. Darum soll man weitergehen. Und hier schwingt wieder die Metapher an vom Lebenslauf, die wir vor ein paar Wochen gehört haben. Und der Autor geht hier auf den ganzen Körper ein. Er benutzt die Bilder von der Hand, von den Knien und von den lahmen Gliedern. Hände, die nicht mögen, die ermattet sind, sollen wieder anpacken. Zitternde Knie, die keine Sicherheit geben und keinen Stand mehr haben, die sollen wieder fest werden. Und das, was nur noch lahm hinten nachgeschleigt wird, das soll wieder heil werden, damit man es wieder brauchen kann. Und der Autor ermutigt die Christen, macht etwas. Macht etwas, bewegt euch. Setzt euch in Bewegung. Und was sollen sie tun? Zwei Sachen, schreibt er im Vers 14. Das eine ist, bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit allen Menschen. Mit allen Menschen sollen sie in Frieden leben. Hier tönt ein bisschen Römer 12 an. Der Paulus schreibt dort, wenn möglich und so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und die Bibel meint alle Menschen, das sind immer alle gemeint. Es ist einfach, Frieden zu haben mit den Lieben und den Guten. Es ist einfach, Frieden zu haben mit denen, die gleiche Meinung haben wie mir. Und es ist auch am einfachsten, mit denen Frieden zu haben, die man eh nichts mit ihnen zu tun hat. Aber Christen sollen genau mit denen Frieden haben, die das nicht betrifft. Mit den schwierigen Nachbarn, den mühsamen Müttern und den Kindern in der Pubertät. Und erst recht mit allen, die mit uns in der gleichen Gemeinde sind. Es darf nicht sein, dass man von außen an die Kirche anschaut und man sieht Unfrieden und Streit. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum er das so betont. Die Kirche soll ein Vorbild sein, was das angeht. Und leider sind wir das nicht. Ich habe schon oft gehört, dass die Leute sagen, es gibt einen Gott, behaupten sie, und einen Glauben und trotzdem 10 Kirchen in einer Stadt. Irgendetwas stimmt doch hier nicht. Wenn die Christen nicht so zerstritten wären, dann würde ich vielleicht glauben. Das glaube ich den Leuten hingegen dann nicht. Aber ja, die Zerstrittenheit der Gemeinden, der Kirchen, bis hin der Unfrieden in den christlichen Familien, sind schlechte Aushängeschilder für das Evangelium vom Frieden. Als Christen sind wir dazu aufgefordert, Frieden zu machen mit den Menschen, weil Gott mit uns hat Frieden geschlossen. Wir beten es Woche für Woche. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und ich denke, die gegenseitige Vergebung ist die Basis, damit wir Frieden haben untereinander. Und Christen sollen mehr bereit sein als alle anderen, einander zu vergeben. Christen sollen aber auch denen vergeben, die sie nicht um Vergebung bitten. Christen sollen nicht nachtragend sein. Und Christen sollen auch die sein, die als Erste selber um Vergebung bitten. Und die auch denen um Vergebung bitten, wenn der andere ihnen viel mehr zu leiden, als sie selber gemacht haben. Das steckt alles drin in dem. Schaut dafür, dass ihr in Frieden lebt mit allen Menschen. Und eigentlich könnte man hier aufhören, weil das ist eigentlich schon genug schwer und genug Aufgabe für die nächste Woche. Aber es hat noch einen zweiten Aspekt in diesem Vers. Manche Übersetzungen schreiben im Vers 14, jagt der Heiligung nach. Der Übersetzung, die ich gelesen habe, heißt: Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Wenn man diesen Satz hört, dann sollte in der reformierten Kirche eigentlich alle Alarmglocken läuten. Ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Das klingt doch schon sehr nach Werkgerechtigkeit. Da muss man ja doch noch etwas machen, damit man vor Gott gerecht ist. Wow, das tönt schon mal ein bisschen seltsam. Und als Reformierte hat man schnell die Neigung, dass man die Fahne vom Sola Gratia hochhebt. Allein durch Gnade errettet und da muss es um etwas anderes gehen und wir wenden uns etwas Neuem zu. Es ist aber nicht so einfach, solche Stellen einfach zu übergehen. Denn es ist nicht eine einmalige Stelle. Besonders pointiert finden wir es im Jakobusbrief, wo er schreibt, ein Glaube ohne Werke ist tot. Ein Glaube, der sich nicht durch praktische Liebe, durch Frieden mit den Menschen und durch gute Taten zeigt, der Glaube ist tot. So schreibt es der Jakobus. Und es ist kein Wunder, dass der Luther der Meinung war, dass man den Jakobusbrief aus dem Neuen Testament wieder rausschiessen sollte. Ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen, jagt der Heiligung nach. So lesen wir es im Hebräerbrief. Aber was bedeutet Heiligung? Was ist mit dem gemeint? Und wir wollen dem auf die Schliche kommen und dann vielleicht verstehen, warum es so wichtig ist. Der Begriff Heilig benutzen viele Leute ziemlich wichtig. Denn Heilig meint im Alten Testament immer, dass etwas vom anderen getrennt ist. Das Gewöhnliche und das Außergewöhnliche. Das Normale und das Spezielle. Das Profane und das Heilige. Das Heilige ist getrennt, ausgeschieden oder ausgesondert von allem anderen. Und wenn die Bibel von Heiligkeit redet, dann macht sie das nie, ohne von Gott zu reden. Und darum habe ich den Globus hier angestellt. Denn der beschreibt eigentlich schön die Heiligkeit Gottes. Gemäss der Bibel haben wir die Welt, die sich hier dreht, und um die Sonne herum, und von dieser Welt abtrennt, ausgesondert, heilig, ist Gott. Gott ist nicht in dieser Welt innen. Gott steckt nicht in jedem Baum, wie es manche uns weiss machen, sondern Gott ist ausgesondert von dieser Welt. Gott ist heilig. Und wenn jetzt auf dieser Welt hier irgendetwas so heilig werden soll, dann muss sich sie von dieser Welt trennen und zum Göttlichen übergehen. Und so versteht die Bibel heilig. Heilig ist das, wo nicht mehr sein Ursprung, seine Wurzeln und sein Wert auf dieser Erde hat, sondern wo zu Gott gehört und sein Wert und sein Ursprung aus Gott zieht. Das klingt ein bisschen komisch, aber wir haben ganz viele Beispiele für heilige Sachen. Das naheliegendste Beispiel ist das Volk Israel. Auf dieser Welt leben Tausende von Völkern mit über 6000 Sprachen. Die sind alle auf dieser Welt und sie sind normal. Gott nimmt eins von all diesen Völkern raus. Das Volk Israel und sagt, dir gehört jetzt ganz speziell mir. Und darum trenne ich euch von allen anderen Völkern. Und darum seid ihr jetzt ein heiliges Volk. Israel durfte übrigens Ja sagen zu diesem Prozess. Es war nicht einfach nur eine Nötigung. Aber so ist Israel das heilige Volk Gottes geworden, wo es abgesondert ist von allen anderen. Innerhalb von dem bereits heiligen Volk tut Gott den Hohepriester absondern. Das Priestergeschlecht und die Leviten. Und sagt, die sind alle heilig, aber der Hohepriester, der ist ganz besonders heilig. Der ist noch näher bei Gott. Darum darf der einmal im Jahr an einen heiligen Ort, in die Stiftshütte oder in den Tempel. Das ist das Nächste, was heilig ist. Auf dieser ganzen Welt nimmt sich Gott einen Ort, der ist irgendwo hier, im Nahen Osten, im umkämpften Gebiet bis zum heutigen Tag. und sagt, an dem Ort, wo ich mir eine Wohnung nehme, an dem Ort darf man mir ein Tempel bauen. Und in diesem Tempel ist meine Präsenz besonders stark. Und darum ist dieser Ort heiliger als alles andere. Er ist abgesondert durch einen Vorhang von allem anderen. Er ist heilig. In diesem Tempel wird der heilige Dienst vollrichtet. Und darum sind alle Gebrauchsgegenstände, die man dort braucht, über Schalen, Scheren, Kerzen, auch heilig. All das sind Beispiele aus dem Alten Testament von heiligen Sachen. Und alle machen ganz deutlich, es findet eine Abtrennung statt vom Normalen, vom Profanen. Und irgendetwas auf dieser Welt wird weggenommen, es wird Gott zugeteilt und ist darum heilig. Und eins Spezielle habe ich noch nicht aufgezählt. Eins, was mir erst ist aufgegangen, als ich ins Lexikon geschaut habe. Stimmt, das ist ja auch noch heilig. Etwas, wo man gar nicht daran denkt, weil es kein Gegenstand ist. Aber eigentlich kommt es schon im ersten Kapitel der Bibel vor. Der Sabbat. Der siebte Tag vor Woche sagt Gott, dieser Tag ist mir heilig. Und weil dieser Tag heilig ist, weil er nicht zu deiner Welt gehört, sondern zu Gott, sollst du dich an diesem Tag nicht um Sachen kümmern, die sich nur auf dieser Welt abspielen. Darum sollst du an diesem Tag nicht arbeiten. Sondern Ruhe. Die Welt lassen Welt sein und dich mit Gott beschäftigen. Und das ist der Grund, warum am Sabbat das Arbeiten verboten ist. Damit sich die Menschen nicht um die Welt kümmern, die unheilig ist, sondern sich Zeit nehmen, um aufs Heilige zu schauen, auf Gott. Was von all diesen Sachen auch heute noch als heilig gilt, über das könnte man sich streiten. Aber im Neuen Testament kennen wir eine neue Heiligkeit. Es gibt etwas Neues, das heilig ist. Und die gute Nachricht, du bist ein Teil von dem. Die Ekklesia, das ist griechisch und wird übersetzt mit die Gemeinde. Das ist das, wo Gott heilig ist, jetzt im Neuen Bund. Wörtlich übersetzt bedeutet Ekklesia Herausgerufene. Ek heisst hinaus, Kaleo heisst rufen. Und da ist wieder das Bild vom Abtrennen. Wir haben die Welt unheilig. Und Gott beruft raus die Ekklesia, die Gemeinde. Sie wird hinausgerufen aus der Welt und wird heilig dadurch. Darum sagt ja Gott auch, die sind in dieser Welt, aber die sind nicht von dieser Welt. Dort spielt das schon mit, die Heiligkeit der Gemeinde. Ich glaube, der Begriff heilig ist damit klar umrissen und verständlich. Heilig bedeutet abtrennt, getrennt, separiert. Und was bedeutet denn jetzt Heiligung? Die Heiligung beschreibt den Prozess, der nötig ist, damit das hier kann die Zeiten wechseln. Heiligung beschreibt den Prozess, wie das hier, was unheilig ist, heilig wird. Wir kennen im Deutschen dafür den Begriff von der Weihe. Wir tun ja aber etwas weihen, das wird vor allem im Katholizismus noch gemacht, und dann tut man sagen, das gehört jetzt besonders zu Gott. Man kann eigentlich auch sagen, ich weihe, dass Gott und alles, was da jetzt mit dem passiert, soll Gott dienen. Und genauso sollen auch wir Menschen geheiligt werden. Wir sollen immer mehr von dieser Welt weg auf die göttliche Seite überkommen. Und wie passiert jetzt das? Wie wird der Mensch geheiligt? Wenn man so in unserem Hebräerbrief rauslässt, dann könnte man meinen, dass man das selber machen muss. Das ist aber nicht so. Auch hier ist das Lexikon hilfreich. Da steht nämlich am ersten Satz, Heiligung ist ganz und gar Gottes Werk. Also die Heiligung ist etwas, was Gott macht. Gott wirkt an diesen Menschen Heiligung, wo er heiligen will und wo das auch zulässt. Das Mittel dazu ist sein Heiliger Geist. Und im Galater 5, da sehen wir ein bisschen etwas, wie das könnte aussehen. Dort schreibt der Paulus darüber, was mit einem Menschen passiert, der geheiligt wird. Was passiert mit einem Menschen, der den Heiligen Geist in sich hat und immer mehr von diesem Geist durchdrungen wird. Dort lesen wir, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Diese Sachen werden in der Theologie auch als die Früchte des Geistes beschrieben. Und ich glaube, von dem können wir alle brauchen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Wer möchte noch etwas mehr davon? Ich glaube, jeder von uns. Und das ist das, was passiert, wenn wir geheiligt werden. Diese Früchte wachsen und werden in unserem Leben immer dominierender. Wenn aber Heiligung das Werk Gottes ist, wenn Gott das an uns macht, warum soll sich der Leser vom Hebräerbrief darum bemühen, ein geheiligtes Leben zu führen? Auch hier ist das Lexikon wieder hilfreich. Nachdem es zuerst geschrieben hat, Heiligung ist ganz und gar Gottes Werk, schreibt es im nächsten Absatz, die Heiligung erfordert des Gläubigen ganzen Einsatz. Und wie geht jetzt das zusammen? Wie kann man auf der einen Seite sagen, es ist ganz allein Gottes Werk und auf der anderen Seite behaupten, es fordert den ganzen Einsatz vom Gläubigen? Ich glaube, das sind wie zwei einzelne Töne, die für sich genau fürchterlich klingen, die aber miteinander einen wunderbaren Ton füllen. Wenn man nur das eine nimmt, dann fehlt vieles. Wenn man nur das zweite nimmt, die Heiligung erfordert den Einsatz, dann sind wir genau in dieser Werkgerechtigkeit, die der Luther so gehasst hat. Aber wenn wir nur das erste nehmen und sagen, ja, Gott muss alles machen, dann ist auch nicht gut. Die Heiligung, die passiert durch die Kraft von Gott. Ja, sie passiert durch den Geist. Aber der Mensch entscheidet, wie stark er den Geist will wirken. Der Mensch entscheidet, ja, ich will glauben. Der Mensch entscheidet, ja, ich will den Geist an mir wirken. Und der Mensch entscheidet eigentlich und sagt, ich will von dieser Herrschaft, in dieser Welt weg zur Herrschaft von Gott. Und wenn ein Mensch zum Glauben kommt und sich Seite Gottes stellt, der beschreibt das Bibel immer als einen Herrschaftswechsel. Das ist ein unglaublich unattraktives Wort in der heutigen Zeit. Aber es ist nun mal einfach so. Der Mensch entscheidet sich, ich will weg von dieser unheiligen Welt, ich will mich dem heiligen Gott unterordnen. Und dann wird Gott als seinem Mensch anwirken. Der Mensch, der zu Gottes heiligem Eigentum ist worden. Aber warum braucht es denn noch den vollen Einsatz vom Menschen? Die einen sagen, eine Bekehrung lenkt, einmal ist ein korrektes Gebet gesprochen und dann ist alles gut. Andere sagen, Hauptsache du bist getauft und wenn es gut geht, noch konfirmiert und dann ist auch gut. Und jetzt heisst es hier, strebt noch der Heiligung nach. Braucht es denn wirklich noch mehr? Absolut. Eine Taufe, eine Bekehrung ist ein erster Schritt. Es ist ein Ausdruck vom Willen vom Menschen, ja, ich will. Und dann fängt der Weg an, in der Heiligkeit. Und der Mensch ist nicht ein Wesen, das sich zweimal schüttelt und alles Unheilige geht von ihm ab. Und er ist nur noch ein Guter und ein Lieber und hat die sieben Geistesfrüchte zur Vollendung gebracht. Ich glaube, das wissen wir alle. Nein, der Mensch braucht Gottes Hilfe, damit die Früchte wachsen können. Und genau das ist das Problem, das die Leser vom Hebräerbrief haben. Sie müssen sich eingestehen, dass sie Gottes Hilfe brauchen. Sich eingestehen, dass ihr Anteil nicht reicht. Sich eingestehen, dass sie Hilfe nötig haben. sich eingestehen, dass Gott an ihnen darf wirken und das nachher zulassen. Zulassen, dass Gott an uns umschleift, dass Gott an uns erzieht. Dass er uns Sachen aufzeigt in unserem Leben, die nicht in Ordnung sind. Aber das Korrigieren liegt nachher an uns. Wenn Gott dir aufzeigt, dass deine Beziehung zu gewissen Menschen nicht von Frieden, sondern von Hass dominiert ist, dann zeigt er dir das. Und dann liegt es an dir, dem Frieden nachzustreben und den probieren zu erreichen. Und so denke ich, ist immer der Zweiklang. Gottes Wirken von der Heiligkeit her. Aber wir Menschen, die einfach immer auf dieser Welt sind, und wir müssen uns auf Gott einlassen und zulassen, dass er an uns wirkt. Ich probiere das Ganze noch etwas zu veranschaulichen mit einem Bild, das wir alle kennen und das die meisten von uns nicht gerne haben. Und zwar mit dem Zahnarzt. Ich glaube jetzt mal, dass niemand von euch wirklich gerne zum Zahnarzt geht. Niemand freut sich auf eine Wurzelbehandlung. Oh, vielleicht irre ich mich, aber ja. Aber jetzt stell dir vor, man könnte Gott jetzt mal mit dem Zahnarzt vergleichen. Und deine Schmerzen mit den Sachen in deinem Leben, die noch nicht heilig sind. Und du weißt es. Es sollte etwas gemacht werden, denn es tut weh. Und du gehst zum Zahnarzt. Und du meldest dich an, du liegst auf einen Schragen. Und nachher sagst du zum Zahnarzt, hört, helft mir, macht eure Arbeit, aber ich mache das Mund nicht auf dazu. So ist ein Mensch, der sagt, ich brauche Gott, aber nachher nicht zulässt, dass Gott an ihm arbeitet und an ihm wirkt. Es nützt eben nichts, wenn man nur zum Zahnarzt geht und anliegt. Man muss bis zum Schluss kooperativ sein. Man muss das Ganze durchbeissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich denke, genau so ist auch die Heiligung. Die Bereitschaft, anzugehen, ist gut. Aber sich dann zu öffnen für das Wirken Gottes, das ist das andere. Und ich schließe die Ausführungen ab mit einem Vers aus dem Philipperbrief. Ein Vers, der das Ganze nochmal zusammenfasst und der gleichzeitig einen grossen Zuspruch für dich enthält. In Philipper 2,12 lesen wir: Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Gott selbst ja ist in dir am Werk und macht dich nicht nur dazu bereit, sondern auch dazu fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Amen.